vom Eis, vom Wasser, das wir ja hatten, vom Eis gehen wir jetzt aufs Feuer. Das Gegending. Und Feuer ist, wo ich die ganze Themapalette vom Feuer hatte, wir hatten damals Brainstorming gehabt, wo wir überlegt haben, was können wir zum Thema Feuer bringen. Es gibt ja diverse biblische Geschichten rund ums Thema Feuer, wo das Feuer vorkommt drin. Dann habe ich die ganze Geschichte mit Mose und dem Dornbusch am meisten angelacht in dem Sinn, weil es eben etwas ist, was perfekt ist für einen Startschuss. Wir starten ja, wie gesagt, die Viertelserie, wir kommen ins dritte Viertel, sozusagen im Herbst von dieser Vier-Element-Serie. Und Mose und der Dornbusch ist ein wunderbares Bild für einen Startschuss, der Startschuss von Moses Dienst für sein letztes Lebensdrittel, das aber natürlich entscheidend war, weil wir nachher noch werden mehr hören. Und von dem her habe ich gedacht, Mose und Dornbusch, das ist die Geschichte, die ich fokussieren will als Start von dieser Feuerserie. Ich habe dann aber, wie ich sie oft, und das, was ich immer wieder auch sagen und predigen, muss ich auch selber einhalten. Das ist ja dann ein bisschen schade. Ich habe dann, bevor ich die Geschichte vom Dornbusch gelesen habe, ich gelesen, was ist dann vorher gewesen, was ist vorher, was ist nachher gewesen. Es ist immer wichtig zu lesen, in welchem Kontext ist etwas eingebettet. Es hat ja alles einen Sinn, logischerweise, dass es so steht. Und die letzten beiden oder letzten drei Verse, bevor der Mose berufen wird, möchte ich gerade mit euch teilen. Das ist 2. Mose 2, Vers 23 bis 25. Nach vielen Jahren starb der König von Ägypten. Die Israeliten aber stöhnten und klagten unter der Sklaverei. Ihr Hilferuf stieg aus ihrem Sklavendasein zu Gott empor. Da hörte Gott ihr Stöhnen. Er gedachte ihrer Zusagen Abraham, Isaac und Jakob. Gott blickte auf die Söhne Israels und gab sich ihnen zu erkennen. Ich hatte schon gewusst, dass, als Mose berufen worden ist, dass das Volk Israel gelitten hat, dass es ihnen nicht gut gegangen ist. Aber ich finde den Übergang, den Fokus, finde ich sehr stark, wo da zusammenkommt. Was ich aber auch sehr stark finde, bevor wir zum Übergang kommen und zum Mose direkt, ist, wir lesen in diesem Vers drei verschiedene Arten von Leiden oder drei verschiedene Arten von Klagen. Eben, es ist ein Stöhnen, es ist Klagen und es ist ein Hilfeschrei. Gott aber antwortet vierfach. Eben, er hört ihre Stöhnen, er denkt an sie, er sieht sie und er gibt sich ihnen zu erkennen, das nachher als Übergang. Und das ist in dem Sinne ein Bild davon, dass wir, egal wie sehr wir leiden, in dem Sinne, dass wir auch dürfen wissen, Gott sieht uns, Gott hört uns. Es ist halt nicht so, dass wir ja immer gerade den Instant in allem, oder? Instant-Lösung, Instant-Heilung, wir wollen immer gerade alles sofort. Das ist, so sind wir, das ist jetzt nicht gut oder schlecht, das ist einfach natürlich wahrscheinlich. Aber Gott hat ja einen längeren Plan und er sieht tiefer drin, was gut und recht ist für uns. Und, aber er sieht es immer. Und es ist jetzt auch bei ihnen ein Zeit gegangen, bis dann wirklich durchgebrochen ist, bis der Mose auf der Matte gestanden ist. Aber er hat sie immer gesehen und hat sie immer gestärkt. Und die Israeliten, vielleicht kennst du das, haben immer gehofft, mit dem Königswechsel wird es immer besser. Vielleicht denkst du, du hast einen neuen Chef, denkst jetzt wird es besser. Bei ihnen ist es nicht besser geworden, es ist sogar eher schlechter geworden mit jedem Mal. Es hat ja gut angefangen, wo der Josef der zweite Mann, also der zweithöchste Mann war in Ägypten, haben sie sehr gut gehabt und nach und nach sind sie in Sklaverei runtergerutscht. Was auch noch ermutigend finde, ist, auch wenn man in einer Sklaverei reinrutscht, Gott sieht dich, er erkennt dich und du bist immer noch ein geliebtes Kind. Also wenn wir manchmal in einer Sklaverei verstrickt sind und wir schaffen es gerade noch nicht, eben Leben-Freiheitskurs, wir schaffen es vielleicht gerade noch nicht, das so anzugehen, oder wir sind ganz am Anfang, egal, ob du voll in der Freiheit im Feuer bist oder ob du in der Sklaverei bist, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Immer. Bis zum letzten Atemzug. Aber natürlich ist es ein mega Ziel, dass man nicht in der Sklaverei bleibt. Im Gegenteil, dass man da wirklich in eine Freiheit hineinkommt, in ein Leben in Freiheit hineinkommt, die Kette kann sprengen, die uns versklavt. Aber auch in der Sklaverei sind wir geliebte Kinder Gottes und die sich danach sehnt, dass wir ihn ehren, erste Platz geben und die Sachen können. Ich meine, diese Leute haben nicht in der Sklaverei aufhören. Sie sind Sklaven gewesen, wortwörtlich, oder? Aber alles das, was uns innerlich versklavt, sollen wir und können wir angehen. Genau, und dann er gedachte ihrer, er hat ihnen gedacht und wie. Ich lese es jetzt gerade, genau schon ein paar Mal davon geredet. Ich lese das im 2. Koreanerbrief, nein, 2. Mose, Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen, diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, tritt deine Schuhe von den Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Versuchen wir das so kinomässig jetzt ein bisschen aufzuschlüsseln. Der Mose, mittlerweile 80. Und wenn du das vielleicht 80 vorstellen, so mag kaum noch irgendwo angehen, irgendwie ohne Rollator. Er war ein fit 80-Jähriger gewesen. Er hat ja dann, wenn er gewusst hat, dass er nach 40 Jahren in der Wüste als Chef von irgendwie knapp 2 Millionen Leuten unterwegs ist, hat es vielleicht nicht zugetraut. In dem Sinne ist er ein fitter 80-Jähriger, aber gleich schon ein bisschen älter, ein bisschen gesetzter, kann man gar mit 80 sagen. Und er hütet die Schafe von seinem Schwiegervater in der Pampa draussen, in der Wüste, im Niemandsland. Ich weiss nicht, was es euch auslöst. Man kann es mit Schwiegervater sehr gut haben. Es kann auch komplizierter sein. Auf alle Fälle ist jetzt vielleicht nicht over the top. Jetzt äußerlich gesehen, wir haben keine Ahnung, vielleicht war er purli wohl gewesen. Wissen wir nicht. Staat sagt eben so konkret nichts. Aber wenn man sich das vorstellt, kann man schon denken, okay. Hat er vielleicht angefangen, so ein bisschen überlegen, ja, die ersten 40 Jahre im Königshof ist ja auch nicht schlecht gewesen, so von der ganzen Infrastruktur und so. Anders, oder? Hat er angefangen zu denken, hey, nein, der Mord, der dann war, hat er versucht, etwas zu schlichten und ist nachher in den Mord hineingeraten, vielleicht dort plötzlich Sachen aufgekommen sind oder denken, ich habe es verdient, dass ich da bin. Ich bin König gewesen, aber ich bin ja gar nicht Ägypter, sondern ich bin ja Israelit und ich 40 Jahre verkehrt gewesen. Wir wissen alles nicht, als die Gedanken, die er gehabt hat, aber so aus meiner Empfindung, und das ist nicht theologisch, das ist jetzt rein subjektiv, könnte schon noch sein, dass der Mose das Gefühl hatte, hey, look, ich mache jetzt das noch ein paar Jahre und dann ist mein Leben durch. Und ich hatte ein gutes Leben gehabt, aber es hätte noch mehr sein können. Und vielleicht hast du manchmal auch das Gefühl, bei dir auch, noch nicht 80 bist, vielleicht schon älter, es hätte noch mehr sein können. Wie oft machen wir einen Punkt, wo Gott erst ein Komma macht? Wie gesagt, wenn der Mose gewusst hätte, was nachher noch kommt, mit 80, mit seiner ganzen Vorgeschichte, mit der ganzen Geschichte, dass er Mord passiert ist, dass er 40 Jahre eine andere Identität, dass er einfach im Königshof war, wo er eigentlich gar nicht in dem Sinn so hat, sich wohlgefühlt, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall hat er das ja nicht mehr wollen, weil er herausgefunden hat, dass er gar nicht Ägypter ist. Und in dem Sinn, er hat aus dem Punkt hat Gott das Komma gemacht. Und das gilt auch dir und mir. Dass der Punkt, wo du dir vielleicht setzt und denkst, hey nein, ich habe jetzt zu viel ist schief gegangen, zu viel ist krumm gewesen. Gott sagt nie, es ist fertig. Bis zum letzten Abendzug natürlich. Und dann ist der Schluss fertig natürlich. Und das ist schön, wir sind immer geliebte Kinder Gottes, egal wo wir stehen. In welcher Freiheit, in welcher Gefangenschaft. Wir sollen frei werden, aber es ist immer ein Komma und nie ein Punkt. Und genau, noch das Bild mitgebracht, wie das aussieht, dass du dir sonst kannst vorstellen, das ist in der Sinai-Halbinsel, genau zwischen Ägypten und Israel, Jordanien. Nimmt man an, dass da irgendwo in der Mitte der Berg Sinai ist. Und spannend ist der Berg Horeb. Aus dem Berg Horeb ist dann nachher auch der Berg Sinai. Der Berg Horeb und Sinai ist das Gleiche. Entstanden. Und Sinai ist eben noch spannend. Hebräisch heisst das Sinai. Also Sinai, Sinai ist schon naheliegend. Aber es hat noch eine tiefere Bedeutung. Sinai ist Hebräisch auch Dornbusch. Also wie Doppelbedeutung. Und Sinai, Dornbusch, es gibt den Senna-Busch, habe ich mir gelernt, das hat nichts mit dem Formel-1-Fahren zu tun. Der Sennebusch ist einfach ein Busch, der in den Wüstengebieten sehr oft vorkommt. Für Hebräer oder für die Juden ist gemäß Kontext der Busch der niedrigste von den Pflanzen. Da hat man irgendwie klassifiziert, genau, eigentlich unfair, aber ist halt so, irgendwann hat man das klassifiziert und man hat gesagt, Dornbusch ist so das niedrigste von den Gewächsen, die es gibt. Und in dem Sinn ist es ein Bild davon, dass Israel ein Sklave war, sie waren das niedrigste in Ägypten und Gott hat aus dem niedrigsten heraus geredet. Das niedrigste hat er entzündet und aus dem niedrigsten, und man kann ja auch parallel sehen mit Jesus, hat wahrscheinlich einen von den schlimmsten Tod überhaupt auf sich genommen, um dass wir Lebensfreiheit haben können. Ein Bild aus dem Niedrigsten heraus, redet Gott, wirkt Gott, tut Gott. Ich noch eins weitermachen. Es sieht auch recht schön, es hat sogar dort so ein Katharinenkloster, wo man annimmt, dass es sich könnte abgespielt haben, ist immer eine Mutmassung. Genau, aber sehr karg, sehr einsam, bis heute eigentlich. Jetzt nicht der Ort, wo man sagt, hey, so cool, ich bin mal Berg Horeb am Schafhüten, ist jetzt der Place to be, ich mache gerade das Insta-Reel, oder? Ja, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich nicht. Auf alle Fälle, die Büsche, die haben je nachdem, in dieser heißen Wüste, die haben die können brennen. Es ist nicht so, dass es ein mega Wunder war, dass ein Busch brennt hat. Das Wunder war natürlich, dass er nicht verbrennt ist. Und ich glaube, der Mose wäre nicht am Busch angegangen, wenn der Busch einfach brennt hätte. Vielleicht hat er gesagt, oh, ich habe etwas da, ich kann dann schnell führen und du kannst dann schnell meine Wurst anheben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, oder eher etwas mit Lamm, oder Lammspieß. aber ich glaube, das hätte ihm nicht aus dem Ofen führen gelockt, oder? Aber der Busch, der nicht verbrennt, das hat ihn angelockt. Und Gott hat wirklich Mose mit dem Busch, der brennt, aber nicht verbrennt, angelockt. Auch noch spannend finde ich, dass Gott, das zuallererst ist ein Engel noch involviert war. Und Gott sagt ja in der Bibel auch, dass er nichts oder fast nichts macht, ohne seine Engel mit einbeziehen. Und auch da ist ganz am Anfang ein Engel und nachher raus, ich weiss nicht, ob vielleicht der Engel das auch angezündet hat, mit dem flammenden Schwert würde es noch gut passen, oder? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, ein Engel ist involviert gewesen, ist nachher aber zurückgezogen und dann ist Gott aus dem Busch, aus einem brennenden Busch, rausgeredet. Und Gott spricht, bittet Mose an. Zweifach sagt er seinen Namen. Und ich habe mir dann überlegt, was würde ich sagen an dieser Stelle? Was würdest du sagen, wenn du merkst, es ist Gott, und ein Engel steht, und dann redet Gott deinen Namen. Und ich finde, Mose macht das eins an. Ich meine, hier bin ich, was willst du mir sagen? Ist jetzt kurz, komprimiert auf den Punkt. Perfekt. Ich meine, ich könnte sagen, ja, Moment, hey, ja, ich bin übrigens der Alan und hey, ist mega schön, dass du dir Zeit nimmst. Also, versteht ihr, man kann sich auch mega verhaspeln dann oder irgendwo durch, weiss ich was, aber einfach sagen, hier bin ich, auf den Punkt. Wunderbar. Finde ich jetzt wirklich sehr stimmig. Und also Gott bittet Mose an, er lockt ihn mit dem Feuer, mit dem Engel, er bittet ihn an, er nennt ihn beim Namen, er macht es persönlich, aber dann sagt er, stopp, tritt nicht näher an. Und ich finde das insofern interessant, dass Gott da einen Balance macht, wo in sich ein sehr tiefer Punkt drin verborgen ist. Und zwar das Spiel von Nähe und Distanz. Oder auch von Nähe, wir haben Gott, den Vater, den liebenden Vater, wo wir alles anvertrauen können. Wo mir ein Bild manchmal auch vom Vater schoss, dass wir einfach geborgen sind. Wie vielleicht auch ein Küken unter einer Henne. Nähe. Totale Nähe. Und gleichzeitig ist er Herr im Himmel. Herr über die ganze Welt all. Ein heiliger Gott, der Sünden nicht vertreibt, der eifersüchtig ist, wenn wir allem anderen nachgehen, wenn wir uns versklaven lassen, unbewusst oder bewusst, und sagt, hey, ich liebe dich, aber mit dem, das steht zwischen uns. Und das finde ich spannend in dem Sinn, dass in dem Dornbusch, aus meiner Auslegung, dass Nähe, Distanz wunderbar auf den Punkt kommt. Er bittet Mose an, aber sagt, hey, es ist gut. Es ist näher, kommt jetzt gerade nicht näher. Es ist gerade gut, mehr vertreibst du gerade nicht. Und dass wir einfach immer wieder wissen, Gott ist uns sehr nah. Wir können Gott um alles bitten. Und natürlich auch seinen Sohn Jesus Christus als Mittler. der Heilige Geist auch als Mittler, wo ja Jesus gesagt hat, ich schicke euch jemanden. Aber dass wir auch wissen, dass wir das wie zusammenbringen, die Ambivalenz von Nähe und Distanz. Gott ist ein Freund, aber gleichzeitig ist er auch heilig. Gleichzeitig ist er auch Herr von allen Herrscharen und ist gewaltig, ist unvorstellbar. Ich meine, Gott ist unvorstellbar gross, das sprengt in unseren Rahmen, sprichwörtlich. Und ich meine, Mose ist nicht irgendjemand. Mose hat ja Gott nachher auch noch gesehen. Mose hat mit Gott eine enorm, wahrscheinlich fast die tiefste, abgesehen von Jesus natürlich, hat er als Mensch die tiefste Verbindung gehabt, die tiefste Freundesbindung gehabt, die ein Mensch haben kann. Meine, Gott hat auch Mose begraben, was auch noch ein spooky Gedanke ist. Und gleichzeitig hat Gott auch Mose gesagt, hey, da ist jetzt Stopp, da ist jetzt gut. Und das ist das Ambivalente, wo ich finde, auch im Feuer perfekt zur Geltung kommt. Ich meine, schon Wasser steht ja durch, vor allem für Leben, aber auch für Zerstörung, für Hochwasser und Flut und alles. Aber Feuer noch mehr. Feuer steht noch mehr erstens mal für Leben. Ohne Feuer wäre Leben nur schwer vorstellbar. Es gibt Wärme, es gibt Licht, etwas Wunderschönes. Und gleichzeitig ist Feuer auch derart zerstörerisch. Vulkanausbrüche, brennt allgemein. Das ist ein riesen Zeug und ein riesen Ding. Und in dem Feuer kommt das Ambivalente, das einerseits das mega Gesegnete, das Licht, das Wärmende, das Starke, das Leidenschaftliche, das Feuer, das brennt. Und andererseits eben das Zerstörende, in dem Sinn das Gewaltige. Ich habe dann auch in der Wuppertaler Schulbibel sehr einen guten Satz dazu gefunden, der das auch sehr gut runterbricht. So hat im brennenden Dornbusch wird das unaussprechliche Ineinander von Gnade und Gericht sichtbar. Gottes nächst verzehrende, brennende Glut. Gleichzeitig aber ist Gottes Hitze nicht einfach zerstörende, sondern wunderbar erhaltende Macht. Aber das Bild von dem Feuer, das Ambivalente als Bild auch von Gott, wo auch ambivalent ist, insofern, weil er einfach so viele verschiedene Faktoren und so viele verschiedene Wesenszüge hat. Alles gut natürlich, aber eben wunderbar komplex. Und wir haben die ganze Ewigkeit Zeit, das auch können zu sehen und können kennenzulernen. Und das finde ich in dem Bild von dem Dornbusch und dem Bild vom Feuer wirklich wunderbar. Und dann als Drittes eben zuerst den Namen anrufen, dann die Distanz schaffen und sagen Stopp. Und als Drittes dann die Schuhe ausziehen. Und der Schuh ausziehen ist ja nicht einfach nur, weil es heiliger Boden ist, weil Gott in dem Busch ist und der Boden rundherum in dem Sinn mit seiner Gegenwart besprengt ist. Es ist mehr als nur eine bloße, sagen wir Anführungszeichen, bloße Ehrfurchtsbekundung. Es ist ein Bild dahinter. Es ist ein starkes Bild dahinter. Es ist ein Symbol. Mit diesen Schuhen mache ich eine Besitzabtretung. Also ein Jude hat wie gewusst, ein Schuh ist ein Bild für etwas, hey, in diesen Spuren wandle ich. Das ist mein Lebensweg. Und wenn ich den Schuh abziehe und in dem Sinn anlege und sage, Gott, das sind meine Schuhe, dann sagt der Mose damit, mein Leben läuft jetzt nach deinem Plan und nicht mehr länger nach meinem Plan. Und wenn man dann die letzten 40 Jahre sieht, sehen wir, dass der Mose sehr wohl in Gottes Spur gelaufen ist und mit diversen Herausforderungen, aber auch diversen Wundern, also gewaltigen Wundern sogar. Aber das ist ein Bild zum wie vorbereiteten Mose. Ich bin 80 Jahre in meinen Schuhen gelaufen, klar auch mit Beziehung mit Gott, aber jetzt kommt noch mal ein neues Kapitel und das hat es in sich. Gott hat aus dem Koma, aus dem Punkt nicht nur ein Koma gemacht, sondern hat ein Ausrufezeichen gemacht und hat den Mose gepackt. Aber der Mose musste bereit sein, hey, ich bin bereit, meine Schuhe Gott dir anzulegen. Ich lebe nicht das Leben so, wie ich das gerade jetzt will, sondern ich lege es unter dir. Heiliger Geist, du sollst mich führen. Ich lege dir meine Schuhe an. Ich finde das Ganze ein starkes Bild. Die nähere Distanz kommt natürlich auch wieder am Schlusssatz dann auch, wo der Mose sein Gesicht verbergt, weil er eben nicht getraut hat, Gott anzuschauen, nähe und Distanz. Aber Gott macht es dann auch noch spannend, dass er sagt, ich bin der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Und ich, insofern schön ist, dass er wie weiss, es geht wie weiter. Also er schafft Vertrauen, weil jeder Israelit hat sich die drei gekannt. Das waren Stammväter, zu denen wir raufgeschaut. Über die haben wir geredet und geschwärmt. Man hat sich orientiert auch an sie. Aber es geht weiter, es hört mit ihnen nicht auf. Klar, sie werden erwähnt, es sind noch viele andere, Josef und so weiter und so fort. Aber man hat wie gesagt, jetzt geht es weiter. Und mit Mose ist es weitergegangen, mit Josua ist es weitergegangen und so weiter und so fort. Und es geht auch mit mir und mit dir weiter. Bis Jesus wiederkommt, wird es weitergehen und Gott hat die Geschichte schon geschrieben. Wir lesen in der Bibel, wir sehen es in der Kirchengeschichte, wir sehen es aktuell und es wird auch in Zukunft weitergehen. Es hört nicht auf. Und Gott sagt als Ermutigung, hey, es ist schon so viel gegangen mit diesen drei Stammvätern. Mit dir, Mose, wird es weitergehen und auch mit uns wird es weitergehen. Ein paar Jahrtausend später, es geht immer weiter. Auch wir können uns einreihen in die Reihe von der Ahnen, wo der Glaube weiterlebt, wo die Schuhe dem Gott, dem heiligen Gott anlegen und sagen, Gott, da bin ich, brauche mich. Und jeder ist wieder anders bestellt. Jeder hat wieder andere Begabungen und Sachen, die er reinbringen kann. Aber wir alle sind herausgefordert, zu sagen, hey, bin ich bereit, meine Schuhe dem Gott anzulegen und in die Reihe mich einzugliedern, um dem Gott zu dienen und um dem, was Gott mit dir und mir vorbereitet hat, umsetzen. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte, die das, finde ich, gut illustriert. Ich bin ja in Lugano im Filmfestival, ich habe dort gearbeitet eine Woche und am Abend bin ich oft noch ein bisschen spazieren. Genau, wie ich letzte Woche erzählt habe, ich habe nicht viel Bibel gelesen, aber ich bin jeden Abend bin ich rausgelaufen und habe gebetet. Und dann bin ich an der Promenade zu Ascona und erst einmal dort war, es ist Rambazamba. Also wirklich so im August, Rambazamba hoch 10, bin ich richtig Brissago gelaufen, in die Stille, wunderschön, bin wieder zurück, logischerweise, zu unserem Airbnb. Und auf jeden Fall, wenn du zu der Promenade läufst und ich habe einen schnellen Laufschritt, könnte meine Frau fragen, dann hast du ja all die Restaurants, die so Restaurants sind an der Promenade und es hat dann die Restaurants in den Häusern, dann hat es Terrasse, hat es Tisch und Stuhl, dann kann man durchlaufen und hat es vorne, sie hat es nochmal Tisch und Stuhl, genau das, so sieht es aus. Auf jeden Fall, du läufst dann durch und etwa alle 10 Sekunden, wenn du durchläufst, hörst du eine völlig andere Musik. Es hat einfach eins gemeinsam, es ist immer laut. Weil du hörst das Geschnur natürlich. Aber du hörst vor allem die Musik und du hörst etwa 10 oder 15 verschiedene Musikstile und Richtungen, weil es etwa 10, 15 verschiedene Restaurants und Bars dort hat, wo du dann durchläufst. Und ich sage euch, ein riesen Krüsimüsi. Und das ist mir nie so aufgefallen, vielleicht auch aus dem Gebet raus. Und auf jeden Fall, als ich dann wieder in die Stille bin, zu uns in so unser Wohnquartier und denke, hey, wie oft ist es manchmal ein Krüsimüsi so unseren Gedanken? Oder im Bild jetzt von der Spur, wo wir uns einreihen können. Wir alle, wir haben so viele verschiedene Charaktere, Begabungen, Talente da in dieser Gemeinde. Und wie sehr ist es ein Ziel, das Gebetsanliegen, dass es in dem Sinn so stimmig wie möglich ist. Dass es nicht irgendwie 10, 15, 20 oder mehr verschiedene Dinge hat und jeder macht ein bisschen dieses Ding, weil das ist ein Krüsimüsi, sondern dass es so orchestral wie nur möglich ist. Dass es ein Zusammenspiel ist, dass es Ergänzen ist. Dass jeder mit dem, wo Gott in dich und mich hineingelegt hat, etwas gibt, wo eben kein Krüsimüsi ist, sondern ein Orchester, wo Gott ehrt und Mittelpunkt hat. Das finde ich ein so schönes Bild. Bevor jetzt ins Gebet kommt, ich habe es schon angetönt, wir haben Abendmahl und euch eines der stärksten Bilder, die wir feiern können, wenn wir das Knäckebrot, das Darwida als Brot, als Jesus lieb und der Traubensaft als Blut von Jesus einfach gedenken, einmal mehr, dass wir wissen, uns ist vergeben. Sämtliche Sklaverei fällt ab. Natürlich müssen wir das wollen. Sklaverei, die man wendet, ich kann nicht einfach ab, das ist logisch. Aber das, was wir wollen, bekennen, das, was wir wollen, angehen, vergibt uns Gott zu jeder Zeit und immer. Wir dürfen dem gedenken, wir dürfen gedenken, dass durch Jesus die Lebensfreiheit möglich ist und dass wir mit allem zu ihm gehen können, was immer auch ist. Jesus Christus, zuallererst möchte ich dir einmal mehr einfach danken, dass du für uns verblüht bist, dass du für uns das Kreuz bist, dass durch dich Lebensfreiheit möglich geworden ist. Wir wollen das einfach gedenken, wenn wir nachher das Abendmahl nehmen, dass du lebendiger Gott bist und dass du auf die Erde gekommen bist und dich klein gemacht hast, so wie, ja, wie jeder Mensch auch. Und einfach, dass wir durch dich Connection haben. Danke, Vater, dass wir es gedenken und dass wir dürfen aber auch in eine Freiheit kommen, nicht in eine Geschlagenheit, sondern eine Freiheit, weil du uns das Leben frei offerierst. Und ich möchte dir danken, dass du uns in Nöten siehst und dass du uns gedenkst. Auch wenn wir es nicht immer Gefühl haben, du siehst uns und du bist uns näher. Du bist uns näher, als wir vielfach glauben. Und so bitte ich dich auch, dass überall dort, wo wir Punkte gesetzt haben, wo ich mir selber Punkte gesetzt habe, dass mit deinem Eingreifen rechnen, dass ich sage, Gott, ich lege dir den Punkt an, mach du ein Komma daraus. Vater, ich akzeptiere nicht, dass da einfach eine Schwere bleibt, dass da einfach ein Punkt bleibt, der mich hindert, der mich limitiert, sondern ich will Grosses sehen, ich will Grosses machen, weil du bist ein grosser Gott. Und ich bin überzeugt, du hast schon so viel vor mit mir, aber so viel vor auch mit einem einzelnen Menschen da drin. Und jetzt letztlich bitte ich dich, dass wir einfach symbolisch dir unsere Schuhe anlegen. Und nicht nur heute, sondern dass wir bereit sind, jeden Tag zu sagen, Gott, da bin ich. Ich will in dir, in deinen Spuren laufen. Ich will in deinen Wegen laufen. Zeig du die vorbereiteten Werke, wo ich heute gehen soll, wo ich heute aussprechen soll. Und dass wir wirklich sagen, Gott, auch wenn ich immer wieder mich verirre, auch wenn ich immer wieder plötzlich meine Schuhe anlege und meine eigenen Spuren wandle, tut es mir leid und ich will in deinen Spuren sein. Gott, da ist mein Schuh, brauch du mich. Brauch du uns als ganze Gemeinde, so dass wir in deinen Spuren ziehen dürfen und dass wir zusammen ein Gesamtbild von Orchester ziehen dürfen. Dass wir kein Katzengejammer sind, sondern wirklich etwas ziehen dürfen, das wirklich dich ehrt, das dich im Mittelpunkt hat und das für uns wirklich auch ein Gewinn sein darf für jeden Einzelnen. Amen.